Marlene, weißt du schon, was du im Sommer machst, so urlaubstechnisch?
Oh, na, ich hatte leider jetzt einen Umzug hinter mir, deswegen ich muss wahrscheinlich eher was Kleineres machen, so was man am besten auch vor Ort vielleicht machen kann. Ja. Ist nicht so groß, weit weg.
Da habe ich vielleicht was für dich. Hm. Schon mal über Jagen nachgedacht?
Oh.
Genauer gesagt, Menschenjagen.
Was? Mhm. Ist das denn?
Ist, glaube ich, auch nur halb so spaßig, wie es gerade klingt. Mhm. In Filmen allerdings durchaus ein unterhaltsames Vehikel, kann man sagen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden heute drüber sprechen, denn in dem Film, über den wir heute sprechen, geht es um genau das. Mehr verraten wir erstmal nicht, bevor wir uns vorstellen.
Wer sind wir denn? Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind das Filmmagazin. Wir sprechen einmal im Monat über Film und Fernsehen.
Einmal die Woche. Alles drum. Hallo.
Einmal im Monat. Das war ja schon ganz lange her.
Ja.
Das ist schon, das sind schon 4, 5, 6 Jahre her oder so. Da war das Rhythmus. Jetzt sind wir einmal in der Woche, sprechen wir über Film und Fernsehen. Und dann auch gerne was aktuelle Filme, die wir gesehen haben oder was irgendwie im Fernsehen erschienen ist. Aber auch mal gerne den Blick zurück in die Vergangenheit gewagt. Auch gerne, wenn ihr etwas vorschlagt oder mal einen Kommentar hinterlasst, was wir uns mal angucken können. So auch in diesem Fall. Da haben wir nämlich den Hinweis bekommen von einem sehr guten Actionfilm in den Kommentaren zu einem unserer älteren Folgen. Ich glaube, unter YouTube war das. Oder, ne? Genau. Und dann ansonsten gibt es auch noch Instagram, wo man uns erreichen kann, als auch unsere Webseite filmmagazin.org.
Ja. Du hattest behauptet, dass Mad Max Fury Road einer der besten oder der beste Actionfilm überhaupt sei aus deiner Sicht. Und daraufhin hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, nee, der beste Actionfilm ist ein anderer. Und über den wollen wir heute sprechen. Also wir machen eure Vorschläge durchaus zum Thema. Also kommentiert gerne fleißig und schlagt auch Filme vor, die ihr gerne mal besprochen haben wollt oder mitbesprechen wollt, dann in den Kommentaren. Und vielleicht müssen wir noch vorweg schicken, dass es sich auch diesmal wieder um einen 90er-Jahre-Film handelt.
Wir haben was man auch ein bisschen merkt.
Aber die 90er sind irgendwie so, die sind irgendwie so ein Ding jetzt in den letzten paar Wochen bei uns. Also wir müssen uns dann auch nochmal ein anderes Jahrzehnt, glaube ich, aussuchen. Wir haben relativ viel über 90er gesprochen, aber es ist auch, finde ich, ein sehr interessantes Jahrzehnt. Auch der Film ist jetzt wieder sehr interessant, weil er steht so ein bisschen am Ende, aus meiner Sicht am Ende von dieser klassischen Actionfilm, große Actionstar. Filmreihe, ist ja keine Reihe, sondern diese wo eine Person oft, ne, ob das jetzt Arnold Schwarzenegger ist oder wie in dem Fall Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, ne, die für einen bestimmt große Actionfilme stehen, ne, wo dann auch sowas wie so Klassiker einfach geboren worden sind. Und der Film, über den wir heute sprechen, heißt Harte Ziele oder Hard Target,
genau, im Original. Man hat es einfach 1:1 übersetzt im Deutschen, der 1993 erschienen ist. Was da das erste, zum Beispiel mal ein Jean-Claude Van Damme, du hattest schon gesagt, Lukas, ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an wie Fortsetzung der 80er Jahre Action-Kinos, so ein bisschen ein Mann prügelt sich durch eine Armee, ja. Bis hindurch. Hat sich jetzt so ein bisschen eine kleine Wandlung ja vorangegeben, mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Waren das noch diese überkrassen, muskelbepackten Ein-Mann-Armee? Das ist dann zumindest mit Stirb langsam und Bruce Willis hat sich so ein kleines bisschen realistischer geworden, in Anführungszeichen, dass man das so ein bisschen mit Charakteren hatten, die so ein bisschen realitätsnah waren, die aber trotzdem noch sozusagen in Unterzahl waren, meistens alleine gegen eine große Übermacht und dann durch ihren Intellekt auch teilweise oder durch ihre Fähigkeiten als Spezialeinheit irgendwie dann noch so clever vorgegangen sind, dass sie dann trotzdem siegreich waren. So ein bisschen ist Harte Ziele vielleicht auch, kann man vielleicht sehen, das werden wir noch besprechen, aber dieses Mal ist es eben Jean-Claude Van Damme, der im New Orleans der 1990er Jahre sich durch die Gegend kickt besonders, weil das ist natürlich das große Ding bei Jean-Claude Van Damme. Roundhouse-Kick, das konnte er, das war sozusagen seine große Spezialität. Und der Spagat, den man auch tatsächlich, glaube ich, nicht im Film sieht. Also eigentlich, er konnte auch mal sehr guten Spagat machen. Zwischen LKWs hat er auch meistens verbunden irgendwie Kick unten im Spagat. Hier hat man aber bloß seine Kicks. Das war sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal, was ja schon in Karate-Tiger und Blood Tiger ist, glaube ich, auch noch so ein Titel, wo er es auch ganz prominent einsetzt, aber hier auch in Hard Target, Harte Ziele auch nochmal sehr. Und warum muss er das machen? Weil Es gibt diese Menschenjagd, das hatten wir schon am Anfang besprochen, ist so ein bisschen das der Ausgangspunkt dieses Films. Es gibt so einen großen, ja, sadistischen Geschäftsmann namens Emile Fouchon, müsste man das, glaube ich, aussprechen. Er soll wohl Franzose sein, der sozusagen für ungefähr eine 500.000 US-Dollar kann man bei ihm eine Menschenjagd buchen. Wenn man ein ebenfalls reicher Schnösel ist, dem irgendwie ein bisschen zu langweilig ist, der wieder mal sich ein bisschen spüren will, der ein bisschen und dem halt irgendwie in Löwen oder ein Tiger in Afrika zu jagen ein bisschen zu profan ist, der sondern stattdessen Menschen jagen will, in Obdachlosen besser gesagt, weil den vermisst wohl niemand. Aber dieser soll ja auch nicht zu leicht sein, deswegen soll dieser Obdachlose auch irgendwelche Kampferfahrungen haben, damit er eben auch ein schwereres Ziel erfordert, da wirklich gejagt werden kann. Und bei dem Emil Fouchon kann man eben diesen Dienst dann für 500.000 US-Dollar buchen. Und dann aber einer der Charaktere, der gleich am Anfang dann stirbt, das ist Douglas Binder, das ist ein ehemaliger Marinesoldat und war wohl auch im Vietnamkrieg. Der wird halt am Anfang des Films dann ermordet im Zuge dieser Menschenjagd und dann sucht aber seine Tochter, Natascha Binder, sucht dann eben ihren Vater, wie das denn dazu kommen konnte, dass er sterben konnte, warum er überhaupt auf der Straße gelebt hat und warum er dann überhaupt Teil dieser Menschenjagd wurde. Und da trifft sie dann letztendlich dann auf Jean-Claude Van Damme. Chance Bourdieu wird er, glaube ich, dann ausgesprochen. So heißt er dann im Film. Auch ein ehemaliger Marinesoldat, der dann natürlich mit ihr zusammen dann die Ganoven-Ding festmachen will.
Ja, sie sagen die ganze Zeit Boudreau. Also Boudreau. So Boudreau. Boudreau ein bisschen.
Es ist halt Bordeaux,
so ein bisschen wie Bordeaux, nur mit Bordeaux geschrieben, aber sie sagen Boudreau die ganze Zeit.
Das ist, glaube ich, auch falsche Aussprache, aber egal.
Keine Ahnung. Ist auch egal.
Interessiert auch keinen.
Ist auch egal. Ja. Und genau, und sie ermitteln dann sozusagen ein bisschen auf eigene Faust und finden dann auch raus, was da eigentlich gehauen und gestochen wird in diesem New Orleans. Und kommen dem Ganzen auf immer näher sozusagen und dann am Ende kann man vielleicht sagen, gipfelt das Ganze in einer großen, teilweise umgedrehten Verfolgungsjagd, wo dann nämlich sozusagen gesagt wird, so, jetzt geht's den Jägern an den Kragen sozusagen, genau. Die werden jetzt selber die Gejagten und dann gibt es natürlich klassisch in der alten, runtergekommenen, zerstörten Fabrikhalle gibt es einen Showdown zwischen den Mächten. Und das war es auch schon an Story im Prinzip, kann man sagen.
Ja, kann man sagen, aber steckt natürlich trotzdem noch ein bisschen was drin, was ich sehr zumindest interessant fand am Film. Man hat natürlich zum einen diese Thematik der Obdachlosen, die hier sozusagen wie Kanonenfutter von der reichen Bevölkerung eingesetzt werden. Das Einzige, zu was sie noch dienen können, ist halt wirklich eine Zielscheibe. Das ist ja zum einen drin und es hört ja da nicht auf. Man sieht ja auch im Verlauf des Films, dass zum Beispiel auch die Polizei streikt. Das ist ja auch am Anfang eine kurze Szene und dass dann auch die einzige Polizistin, die sozusagen prominenter im Film auftritt, auch sagt, dass sie gerade Doppelschichten hinter sich hat und quasi auch gar keinen Kopf hat, jetzt nach diesem Douglas Binder zu suchen. Und man sieht auch im Verlauf des Films immer mal wieder solche Menschenschlangen, die irgendwie auf Arbeitssuche sind oder selber halt obdachlos sind. Also man hat irgendwie das Gefühl, man befindet sich in irgendeiner Art Rezession. Oder dass dieses New Orleans ganz, ganz stark unter Armut leidet. Und das sagt ja dann auch dieser Bösewicht Fouchon, dass sie besonders dort halt ihre menschenverachtenden Spiele machen können, wo halt irgendwie der Staat nicht mehr da ist, wo man halt quasi mit einem schwachen Staat ist, zu tun hat, wo auch niemand diese Obdachlosen vermissen würde und auch gar keine Polizei halt da ist, die dem überhaupt nachverfolgen kann. Also es hat mir so ein bisschen hier im Film zumindest mit drin, das fand ich ganz interessant.
Ja. Unser Jens Boudreau ist ja auch Tagelöhner, klassischer Tagelöhner, der sich immer wieder irgendwie Jobs suchen will, der aber auch aus der Stadt weg will, das sieht man, aber ihm fehlt ein bisschen Geld, deswegen nimmt er den Auftrag von Natascha überhaupt erst an. Und da würde ich dir recht geben. Also das fand ich auch spannend und da das kommt mir auch, also zumindest in den Hollywood-Action-Filmen der letzten paar Jahre, die wir hier besprochen haben, die wir gesehen haben, auch kommt mir das immer ein bisschen zu kurz irgendwie, ne? So ein Layer, das da noch drunter liegt. Und vor allem, geht ja hier um eine Klassenfrage und es stellt natürlich auch die Frage, wieso gehen die USA mit ihren Helden sozusagen, mit ihren Soldaten so um? Ne, warum sind die in Größenordnungen obdachlos und müssen auf der Straße leben irgendwie? Das ist schon es ist schon nicht einfach mal so gefällig, würde ich sagen, sondern es spielt schon in einem Milieu, ne? Und auch die Gruppe sind ja jetzt nicht irgendwelche, weiß nicht, amerikanische Vorstadtfamilie, irgendwas, was ja in den letzten Jahren, glaube ich, auch durch die Streaming-Anbieter, damit man sich wiedererkennt, immer wieder so ein beliebtes Muster ist, sondern es sind Arbeiter. Ne? Es ist so ein Milieu, das heute ein bisschen aus meiner Sicht, was ich so einsehe, ein bisschen unterrepräsentiert ist. Das finde ich auf jeden Fall interessant an dem Film. Und ich muss auch sagen, ich fand, der war halt ein klassischer Actionfilm, ne? Also aus dieser Zeit, der hat jetzt auch nicht viel, finde ich, so in der Erzählung nicht viel falsch gemacht. Der ist sehr drüber gewesen natürlich, ne? Wenn man dann auf den Tank schießt und dann explodieren die Autos oder am Ende auch gefühlt jeder Schuss aus einer normalen Pistole ruft eine Explosion hervor und so ein Zeug. Aber es ist halt cool. Also wenn man das mag, ich kann verstehen, warum man sagt, das ist ein guter Actionfilm, weil es ein guter Actionfilm ist.
Ja. Gradlinig, glaube ich.
Ja, gradlinig, auf jeden Fall. Also da hatten wir wirklich schon Filme, wo man, wie hier besprochen, auch wo man mit schlechterem Gewissen sagen kann, wenn man sich mal ein bisschen actionmäßig unterhalten lassen will und auf so, ich sag jetzt bewusst 80er Jahre Actionfilme steht, dann kann man sich den angucken. Wenn man gerade, ich fand zum Beispiel, wenn man Predator gut findet, der natürlich noch deutlich stärker hängen geblieben ist, ne? Also popkulturell natürlich auch viel mehr ausgelöst hat. Aber wenn man den gut fand und sagt, so was gucke ich denn jetzt, kann man sich die harte Ziele auch angucken. Also
auch ganz interessant, das ist auch bei Predator, wenn man den, kann man glaube ich ganz vergleichsweise ein kleines bisschen mit ranziehen. Auch da die Thematik, dass hier Soldaten wohin geschickt werden und einfach abgeschlachtet werden. Und das ist ja auch eine große, glaube ich, Metapher auf den Vietnamkrieg.
Ich wollte gerade sagen, ist das so in Vietnam, ne? Das ist so ein Vietnam-Ding.
Genau. Ja, also deswegen, das fand ich auch faszinierend, wie sehr der Vietnamkrieg halt auch noch so Ende der 80er, Anfang der 90er, wie präsent der auch noch war und diese Kritik daran, wie der Staat mit seinen Soldaten eben umgeht und dann auch schnell vergisst, wenn sie ihren Dienst vollzogen haben und einfach so abschlachten lassen. Das ist ja in beiden Filmen sehr, sehr stark drin, auf eine andere Art und Weise, weil sie natürlich auch in einem anderen Zeitpunkt das Ganze darstellen. Aber fand ich auch so interessant, dass es heute unüblicher, dass so etwas versteckter in Botschaft so im Hintergrund, weil natürlich Predator als auch harte Ziele im Vordergrund einfach dann Actionfilme erstmal sind und sozusagen diese Story-Ebene erst dann so im Hintergrund aufmachen. Aber dass es eben doch sehr, sehr deutlich drin ist. Deswegen ist dann auch ganz faszinierend, dass es da, dass heute das Untypische ist, leider. Vielleicht kommt das dann noch mal irgendwann später noch mal, dass wir solche Actionfilme dann mehr sehen. Mhm. Aber zumindest bezogen auch, du hast ja gesagt, am Ende ist dann irgendwie jeder Schuss ist eine Explosion. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass man es hier mit einem 90er-Jahre-Actionfilm zu tun hat, sondern auch an dem Mann dahinter, John Woo, der ja wirklich als Action-Spezialist dafür bekannt ist, dass quasi seine Sets eigentlich explodieren wie ein Feuerwerk, dass sie ja wirklich jeder Partikel du quasi atmen und sehen kannst, wenn es da richtig zur Sache geht. Das hat ja schon John Woo ja auch schon seinen großen Hongkong-Film gemacht in The Killer oder Hardboiled, die auch berüchtigt sind. Auch gerade einzelne Szenen in Hardboiled ist es dann, glaube ich, auch, wo dann in einem Krankenhaus oder in einer Polizeistation dann mit einer Schrotflinte um sich geschossen wird und dann quasi alle Aktenordner quasi umfliegen und damit es noch spektakulärer aussieht, wenn eine Lampe getroffen wird, dann kommen so Funkenschläge. Und das hat man natürlich dann auch am Ende von Harte Ziele, wo es dann auch in diesem Lagerhaus zur Sache geht und natürlich auch Slow Motion sind natürlich auch ganz, ganz großes Ding. Die sind halt teilweise auch so eine von schwankender Qualität, fand ich, weil man hat bei manchen Slow-Motion-Szenen gesehen, dass hat man sich gewusst vorher, okay, wir drehen jetzt eine Slow-Motion-Szene, die waren auch entsprechend gedreht und man musste ja dann mit mehr Bildern pro Sekunde drehen, damit man das dann im Schnitt verlangsamen kann, damit es gut aussieht. Aber manchmal haben die solche Shots gemacht, wo man irgendwie Jean-Claude Van Damme von hinten gesehen hat, wo er nochmal so in Slow-Motion sich cool nach vorne bewegen soll und dann hat das so komisch geruckelt. Und da hat man wahrscheinlich erst im Schnitt entschieden, dass diese Szene in Slow Motion ablaufen soll, wo man dann mit zu wenig Bildern eigentlich pro Sekunde gedreht hat und deswegen sieht es so geruckelt aus. Das ist manchmal ein bisschen schade, dass man das hier nicht ganz durchgezogen hat.
Ja, gut, also das Budget für den Film lag ungefähr bei 18 Millionen Dollar. Na, also ist jetzt auch nicht so, ist relativ, also für damalige Verhältnisse schon ein größerer Film. Ist, glaube ich, auch der erste Hollywood-Film von John Woo. Mhm. Könnte damit natürlich zu tun haben, ne? Aber hat auch, glaube ich, weit darüber eingespielt. Also er hat sich, glaube ich, vervierfacht oder verfünffacht. Also ist auch trotz irgendwie von den Kritiken nicht gerade gelobt worden, aber es ist gut angekommen offenbar beim Publikum, ein Publikumsliebling. Und was ich ganz lustig fand, ist auch fürs Drehbuch ist ja Chuck Pfarrer zuständig. Und das ist Pfarrer. Und das ist eigentlich ganz witzig jetzt für uns, weil lustiger Zufall einfach tatsächlich, ja. Weil der war ja schon, wir haben über Darkman gesprochen in einer der letzten Folgen, Sam Raimi Darkman. Und der hat da auch schon beim Drehbuch mitgeschrieben. Also wir sind da in der, und da muss ich sagen, da fand ich den Film deutlich besser als Darkman. Auch wenn wir natürlich Darkman ausgestellt haben, dass er mehr experimentiert. Der Film experimentiert ja kaum. Du hast, wie du schon gesagt, manchmal hast du so diese Zeitlupen. Du hast manchmal auch, ja, einmal fand ich auch ganz interessant, plötzlich so ein Stoppen drin bei Jean-Claude Van Damme, ne, wo er plötzlich Freeze-Frame macht, ohne dass das sein muss. Auch ganz interessant gewesen.
Also es ist dann so ein Moment, wo auf einmal ein Bösewicht auftaucht aus dem Nichts, glaube ich, müsste die Szene sein, ne, wo dann auf, ich glaube, so 4 Freeze-Frames eingesetzt werden, um diesen kurzen Moment der Ruhe, bevor quasi die Action eskaliert, nochmal besonders zu betonen. Denn du hast aber noch so ein paar andere, kleinere Dinger, wo du auch den Hongkong-Einfluss oder John Woo ist ja sozusagen auch einer der Hongkong-Action- Ikonen, auch diese, dass wenn so Tritte werden manchmal verdoppelt gezeigt, also wenn so ein Schlag oder so ein Kick dann von Jean-Claude Van Damme kommt, dann kommt der prall auf den Kopf quasi, du siehst den, wie der Fuß den Kopf berührt, dann kommt aber noch, der nächste Schnitt zeigt dann aber nicht sofort den Effekt, wie dann die Figur, die getroffen wird, sofort durchs Fenster fliegt, sondern du siehst nochmal den Kick, nochmal aus einer anderen Perspektive und erst dann kommt die Auswirkung des Schlags, dass du so den Schlag quasi zweimal siehst. Das ist auch so eine ganz typische Art und Weise. Das hat auch Jackie Chan in seinen Hongkonger Filmen ganz, ganz häufig eingesetzt, um so einen Schlag nochmal zu betonen, wie krass der jetzt ist. Auch das ist, was man heute weniger macht. Aber wenn man es macht, dann meistens, um halt diese Filme zu zitieren. Das ist wirklich natürlich dann aus heutiger Sicht dann etwas neuhafter oder auch ungewöhnlich. Aber deswegen finde ich auch gut, das Interessante ist aber, dass Sam Raimi hier nicht nur im Sinne von, er hat den gleichen Drehbuchschreiber gehabt, sondern er war auch bei der Produktion ein bisschen involviert. Denn tatsächlich war es so, dadurch, dass es der erste Film von John Woo in den USA war und auch der erste halt Film mit einem amerikanischen Filmstudio hinter sich, deswegen war das Filmstudio Universal, die dahinter stehen, war ein bisschen unsicher, ob denn der John Woo das schaffen würde und ob er dann halt auch noch auf Englisch auch sozusagen das Set auch überhaupt dann sozusagen das Kommando übernehmen kann und ob er das alles so hinbekommt. Und deswegen hat tatsächlich Universal gesagt, hier, Sam Raimi, kannst du mal bitte aufpassen, falls John Woo irgendwie das nicht packen sollen würde, dann solltest du einspringen. Und deswegen war Sam Raimi sozusagen auch ab und zu am Set vor Ort, um das ein bisschen zu überwachen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Der wäre sozusagen hätte dann irgendwie eingegriffen, wenn es irgendwie nicht funktioniert hätte. So wurde zumindest in der Nachschau erzählt. Deswegen ist es auch interessant, dass hier Sam Raimi irgendwie auch nochmal vor Ort war. Und man sieht es auch in einer anderen Szene, auch in einer der Szenen, wo dann der zweite Obdachlose zum Einsatz kommt, wo auch nochmal so eine Menschenjagd gezeigt wird. Da ist ja zu am Anfang eine Szene im Friedhof, wo er dann flüchten kann, dieser Obdachlose, und dann auch auf so eine Straßen von New Orleans sich flüchten kann und dann sozusagen auch bei Passanten Hilfe sucht. Hier, ich brauche Hilfe, ich werde gejagt. Und keiner hilft ihm. Weil keiner sagt, hier, dieser Obdachlose, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und einer der Passanten ist tatsächlich Ted Raimi, der da halt sagt, hier, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das ist eben der jüngere Bruder von Sam Raimi. Aha. Und der Ted Raimi, der kommt zum Beispiel auch in den Spider-Man-Filmen, wird ja auch eingesetzt in einem Cameo-Auftritt. Da ist er ein Mitarbeiter von Jonah Jameson. In kurzen Szenen kommt er immer kurz vor. So hat er sozusagen noch eingebaut. Deswegen gibt es so kleine Verbindung zu Raimi.
Das fand ich übrigens eine starke Szene, ne? wo sozusagen einer, den wir schon früher kennengelernt haben, auch ein obdachloser Ex-Soldat, der befreundet zu sein scheint mit Chance, der dann quasi gejagt wird und es schafft zu fliehen, weil er einfach auch eine gute Kampfausbildung hat und wird dann weitergejagt und kommt eben in die Öffentlichkeit. Ne? Und da könnte man so denken, jetzt wird ihm geholfen, jetzt wird er gerettet, aber die Leute, die schubsen ihn nur weg und lassen so, lass mich in Ruhe, Obdachloser. Auch das halt einfach so eine symbolische Schlüsselszene, würde ich sagen, für dieses Layer, was da noch drunter liegt. Ja. Auch ganz interessant fand ich Kamera, Russell Carpenter ist durchaus ein großer Name, ne? Hat auch viel mit James Cameron zusammengearbeitet, hat jetzt Avatar The Way of Water gemacht, hat, glaube ich, einen Oscar für Titanic bekommen. Also auch da ein großer Hollywood-Kameramann dann geworden. Oder was heißt geworden, war Harte Ziele ist jetzt nicht sein erster Film gewesen, aber schon einer der früheren Filme, sag ich mal, vielleicht so in den ersten 10 Jahren irgendwie Karriere. Auch spannend, ne? Also da finden sich dann doch auch einige wieder, die sich wahrscheinlich auch alle gegenseitig kennen und wo man sich gegenseitig auch inspiriert hat. Ist ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ne, dass man was da zustande gebracht wurde bei dem Film, ist auch, fand ich, angenehm Länge, 1,5 Stunden, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ist, kann man natürlich wieder sagen, ja gut, die Frauenrolle, Damsel in Distress, gespielt von Yancy Butler oder Jancy, ja. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Yancy, ja.
Kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe sie in Kick-Ass mal irgendwie wahrgenommen. Als ich es dann gegoogelt habe, ist es mir dann gekommen, dass ich wusste, ah, okay, die ist das. Aber relativ unbekanntes Gesicht, für mich zumindest. Und Love Interest mittelmäßig. Finde ich gut, dass sie da einfach mal gesagt haben, nö, die müssen sich ja jetzt nicht unbedingt küssen. Es gibt auch so eine schöne Szene, wo es so auf so einen Kuss hinauslaufen könnte. Und ich glaube, sie glaubt das auch dabei, will Jean-Claude Van Damme nur eine Schlange, die sich hinter ihr annähert, töten.
Das ist ganz lustig. Auch eine sehr, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Meme-Szene geworden, weil dann Jean-Claude Van Damme so eine Klapperschlange auch boxt.
Ja, ja.
Tatsächlich einfach direkt auf die Schnauze, ich weiß nicht genau, was das bei einer Schlange ist, wie man das nennt. Nase?
Also, weiß ich nicht, ja.
Nase, Schnauze. Nase wahrscheinlich.
Luftlöcher.
Ja. Luftlöcher einfach direkt draufboxt, um sie K.O. zu schlagen. Also habe ich schon ein paar Mal als Meme halt gesehen, um nochmal zu zeigen, was für ein krasser Typ er ist und dass er selbst im Dschungel quasi von New Orleans auch noch zurechtkommt. Das ist schon eine krasse Steigerung, aber passt dann irgendwie auch zum Rest des Films, weil dann ab dem Zeitpunkt ist dann auch die Action richtig eskaliert. Das dauert auch, was ich auch ganz interessant finde, es dauert auch eine ganze Weile, bevor es richtig losgeht. Ja. Also man kann wirklich sagen, am Anfang die Anfangsszene, wo dann halt dieser Douglas Bein da getötet wird, da hat man eine Action-Szene, und aber dann dauert es, glaube ich, fast eine Stunde, bevor man dann, also dann gibt es noch eine kurze Rangelei zwischendurch, aber dann dauert es quasi wirklich eine Stunde, bevor es dann erst richtig losgeht, bis man quasi so richtige Explosionsszenen hat. Also da dauert es auch eine ganze Weile bis zum Aufbau. Aber es passt auch noch so halbwegs, fand ich. Man hat jetzt nicht gelangweilt, weil der Film auch so mit 90 Minuten, ne? Das flutscht auch durch. Ist dann leicht, dass er so gerade nicht erzählt ist, da ist wenig Fett dran. Ne? Und gerade halt, wenn es dann eskaliert, dann ist es auch wirklich schon ein Augenschmaus, wenn dann wirklich Jean-Claude Van Damme auf einem Motorrad balancierend Loopings dreht und über Autos springt. Das ist natürlich absolut übertrieben, aber irgendwie dann passt auch zu der Tonalität des Films. Ja. Wenn man es eben mit Menschenjagden zu tun hat, ist das irgendwie dann auch eine passende, glaube ich, Eskalationsspirale, die man da vollziehen kann. Ich
fand auch gut, dass die Figur von Van Damme überhaupt keine Backstory braucht. Ne? Das macht er überhaupt nicht nötig. Der braucht auch keine Motivation. Ist einfach ein netter Kerl.
Bei einem heutigen Film wäre das jetzt 100% anders ausgesehen. Da hättest du irgendwie eine 20 Minuten Flashback-Szene gehabt, wie er irgendwie kurz das Leben erzählt wird. Aber das kannst du ja den Leuten nicht mehr anbieten, dass du einfach, der ist einfach so.
Wir kommen dann nur in den Dschungel, wo sein Onkel lebt. Oder er nennt ihn zumindest seinen Onkel. Das ist ein älterer Herr. Und also der auch seinen eigenen Schnaps braut und so, und der dann natürlich auch sofort bereitwillig, da kommt Jean-Claude Van Damme kommt an und sagt so, hey Onkel, ich werde verfolgt, und der Onkel so, ja komm, lass uns die Verfolger töten und dabei sprengen wir auch gleich mein ganzes Haus in die Luft, ist gar kein Problem.
Ja, ist gar kein Problem, sorry, können wir auch machen. Ne? Und auch so er sieht auch so klischeehaft aus, wie man sich in älteren Onkel vorstellt, der in seinem Haus irgendwo in den Sümpfen von New Orleans irgendeinen Schnaps braut. Ja. Also genau das Bild, was ich jetzt vor Augen habe, genau so sieht er auch aus. Also es ist wirklich dann auch ein sehr, 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 sehr klassisch, aber irgendwie passt irgendwie zum Rest. Ja. Auch wenn ich auch jetzt sagen muss, ne, wir hatten jetzt mit der Ansage bekommen, ne, bester oder zumindest von einem Zuschauer oder Zuhörer, bester Actionfilm. Das ist ja für mich jetzt persönlich nicht. Aber ich kann es durchaus, wie gesagt, schon wie du auch gesagt hast, ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man da dem Film sehr wohlwollend gegenüber steht. Aber muss ich dann sagen, für mich ist dann Fury Road doch noch der krassere Actionfilm, weil dann noch die extremere Eskalation und auch noch die krasseren Bilder und quasi wirklich noch über 2,5 Stunden dieses Tempo hält, von einfach einer Verfolgungsjagd, die einfach nicht aufhören will, aber halt auch immer eigentlich so perfekt inszeniert ist, dass ich das mir auch gerne anschaue. Da finde ich dann harte Ziele ist dann doch für mich doch etwas zu gewöhnlich, was das angeht.
Er ist aber auch durchaus noch interessant, weil er ist ja in Deutschland sogar mal indiziert gewesen. Ne? Ich glaube, also ich fand ihn jetzt nicht so dolle brutal, deswegen ich glaube, ich habe die geschnittene Version geguckt. Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher, weil man kann ihn im Moment leihen nur.
Aber der müsste eigentlich, was noch bei Amazon geschaut, ne, bei Prime zum Ausleihen, diese 18er Version.
Ich habe bei Apple habe ich geschaut und weiß nicht, welche das war, welche Version.
Aber eigentlich ich müsste, ich glaube, weil die ist ja mittlerweile wieder Welle D indiziert oder wurde ja vom Index genommen. Ja. Deswegen sollte eigentlich die nicht mehr zu die indizierte Version. Ist ja auch ein bisschen komisch, weil dann sozusagen die Kinofassung war noch unzensiert, aber dann erst, wo der Film dann auf DVD erschienen ist, dann, da ist sie dann auf dem Index gelandet, diese Version. Aber ist dann wieder 2016 runtergenommen worden. Also auch ein bisschen
vorfristig runtergenommen worden auch.
Ja. Auch ein bisschen interessant, ne, dass es eigentlich ja zum, fürs Kino okay war, aber dann für den DVD-Markt und Video-VHS-Markt dann nicht mehr. Aber gut, es ist ja manchmal die Irren und Wirrungen der Behörden, die dann manchmal so entscheiden. Aber ich glaube, eigentlich sollte, wenn der bei dir auch 95 Minuten gegangen ist, sollte es eigentlich, glaube ich, die ungeschnittene Fassung sein.
Ja, vielleicht war das auch, aber ich, wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so doll. Also er ist natürlich nicht, schon brutal, also es ist halt so ein brutaler Actionfilm einfach, aber auf dem Index, sind wir mal ganz ehrlich. Aber gut, 90er, keine Ahnung, was
da los war. Ich meine, aber Roadhouse, es war nie auf dem Index, also der Original Roadhouse, und da werden Leuten die Kehlen rausgerissen mit der bloßen Hand.
Haben wir auch drüber gesprochen.
Ja, und das war wohl auch okay. Also,
also manchmal, manchmal finde ich diese Entscheidung, finde ich ganz, ganz wild, aber das ist ja sowieso eine Diskussion, ist ja bei Computerspielen nicht anders. Genau, also schon trotzdem auch eine Empfehlung für Actionfans, würde ich sagen.
Ja, falls ihr den noch nicht gesehen habt und vielleicht auch mal sehen wollt, wie John Woo zumindest in den USA angefangen hat. Das ist auch, glaube ich, man hat auch so ein paar Shots, wo man an Face-Off auf jeden Fall denken muss. Auf jeden Fall diese eine Szene auch am Ende. Wenn es zum großen Duell kommt in diesem Lagerhaus, sind dann sozusagen zwei, der Protagonist und der Antagonist sich so gegenüber. Quasi, also nur eine Wand trennt sie und sie sind gegenüber mit ihren Waffen, bevor sie dann quasi gegen die Wand schießen. Das ist zumindest 1:1 so ein Shot, den gibt es auch in Face-Off zwischen John Travolta und Nicolas Cage. Da sieht man auch, dass da John Woo sich schon mal ein bisschen ausprobiert hat und ein bisschen auch sich selber zitiert oder schon mal die gleiche visuelle Idee hatte, um sozusagen so ein Duell zwischen zwei Kontrahenten darzustellen. Wer zumindest gerade auch so die Action von Face-Off mochte, glaube ich, der ist dann hier auch nochmal ein hartes Ziel, sehr gut aufgehoben.
Sehr
schön. Hast du übrigens, Lukas, den erkannt, der hier quasi die rechte Hand vom Fiesling spielt?
Stimmt, über den
Arnold Wuselu, so heißt der Schauspieler.
Ja, über den wollte ich auch noch sprechen, weil der ist natürlich ein ganz bekanntes Nebendarstellergesicht, würde ich sagen.
Ja, so würde ich es auch sagen.
Ja. Ich glaube, die größte Rolle ist die Mumie. Da hat er den Pharao gespielt, ne?
Also oder die Mumie?
Oder die Mumie im Prinzip, genau, Imhotep. Ja. Und ich kannte ihn aber auch aus Charmed, zauberhafte Hexen beispielsweise.
Ah ja, siehst du.
Nee, also er hat einfach wirklich auch so ein Gesicht, wo du sagst, ja okay, das kann der böse Agent sein. So.
Genau. So sieht er halt aus.
Er hat auch in 24 mitgespielt, ein paar Folgen. Also taucht immer wieder als Nebendarsteller irgendwo auf. So, den kennt man auf jeden Fall einfach. Und übrigens auch in Darkman 2 und 3 spielt er ja.
So?
Spielt er ja den Darkman.
Ne? Da haben wir alles. Ne? Ist alles ein großer Kreis hier.
Ja, also wir sind jetzt echt im Nimbus irgendwie in diesem Nimbus gefangen gewesen. Nächste Woche wird es nicht so sein. Da haben wir was anderes für euch. Geht aber auch in die Vergangenheit. Geht auch wieder in die 90er.
Oh, stimmt. Aber es ist Ende 90er, glaube ich.
Es ist Ende 90er.
So, und die sind ganz anders.
Anderer Kontinent. Auch anderer Kontinent.
Ja, das stimmt, anderer Kontinent. Anderer Filmemacher auch.
Ja. Gut. Dann haben wir über harte Ziele gesprochen.
Jo.
Und hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Können wir gerne machen. Wir sehen uns. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.